Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Eine neue Ausgabe unseres Magazins für Medien und digitale Kultur. Herzlich willkommen zu Breitband. Heute mit Martin Böttcher. Knapp 60 Minuten liegen vor uns, in denen wir den Bogen schlagen vom so ziemlich profansten, das das Netz zu bieten hat, nämlich Emojis, bis hin zur komplexen rechten Filterbubble bei YouTube. Zwischendurch lassen wir uns erzählen, was gestern bei der Das ist Netzpolitik-Konferenz in Berlin wichtig war, und wir hören uns an, was die neue Staffel von Serial kann. Das ist ja der wohl bekannteste Podcast der Welt. Serial 3 knüpft sich das amerikanische Rechtssystem vor und wir knüpfen uns Serial 3 vor. Das tun wir gleich nach einem Song namens Serotonin. Serotonin stammt von Aaron Powell alias Fog Lake. Das ist eine kanadische One-Man-Band.
Besprechung.
Der erfolgreichste US-Podcast ist zurück. Serial, die Mutter aller True-Crime-Podcasts. Vor 4 Jahren hat die amerikanische Journalistin Sarah Koenig ihre Recherchen zu einem realen Mordfall als Podcast-Serie erzählt. Die erste Staffel wurde damals zum Publikumsliebling und Welterfolg. Die zweite Staffel kam 2016 heraus und erzählt die Geschichte eines US-Soldaten, der in Afghanistan von den Taliban entführt wurde. Lange nicht so ein Erfolg wie die erste Serial-Staffel. Jetzt also hat die dritte Staffel begonnen und Sandro Schröder hat sich die ersten Episoden angehört. Hallo Sandro.
Hallo.
Und dein erster Eindruck?
Sehr gut, aber es kribbelt nicht so wie bei der ersten Staffel. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass Serial sich eigentlich vom True-Crime-Genre verabschiedet. Und das hört man direkt auch in der ersten Episode.
If you've listened to Serial before, you probably know that our first season was about a murder case in Baltimore. Ever since that story aired, people have asked me and the people I work with a question. What does this case tell us about the criminal justice system? Fair question. And to answer, I'd usually say, because the answer is that cases like that one, they're not what's filling America's courtrooms every day.
Sarah Koenig erzählt hier also ein bisschen was über das Konzept dieser dritten Staffel. Sandro, du hast gerade gesagt, dass sich Serial 3 vom True-Crime-Genre verabschiedet. Wäre ich jetzt gar nicht so drauf gekommen, ehrlich gesagt, weil es doch nach wie vor um True-Crime, also um wahre Kriminalfälle geht.
Also das stimmt natürlich, die Basis sind immer noch reale Menschen und reale Fälle, aber trotzdem, die Staffel schaut jetzt nicht mehr Einzelpersonen an und erzählt dann über eine Geschichte, sondern sie versucht über viele Geschichten etwas über das System zu erzählen. Und da geht es auch vor allem um den Alltag, also weniger die auffälligen Mordfälle, sondern das, was jeden Tag im Gericht passiert. Und dafür war Sarah Koenig auch ein Jahr lang in diesem Justizzentrum in Cleveland, Ohio und hat dort mit Angeklagten, mit Anwälten, mit Richtern, Polizisten und Angehörigen gesprochen, also wirklich sehr allumfassend. Und deswegen haben mir auch die ersten Episoden so gut gefallen, weil sie viel politischer sind, weil schon der Anspruch, das Justizsystem zu kritisieren und die Fehler zu beleuchten, viel anspruchsvoller ist, als einfach nur einen Mordfall nachzuerzählen.
Vielleicht kannst du das mit dem Politischer noch ein bisschen ausführen, weil es geht doch nach wie vor um Verbrechen, ne?
Es geht um Verbrechen, aber es geht da auch ein bisschen um die Reaktion auf die erste Staffel, weil da war der Vorwurf immer wieder, da wird ein Mordfall unter einer Minderheit sozusagen nacherzählt von einer weißen Reporterin. Und in der ersten Staffel wurde so gut wie gar nicht thematisiert, dass dieses ganze Justizsystem Teenager, die nicht weiß sind, total benachteiligt. Das war einer der großen Kritikpunkte. Und das nimmt die dritte Staffel jetzt auf, thematisiert das auch tatsächlich, sagt, hier gibt es ein Machtgefälle schon bei den Angestellten, aber auch bei den Leuten, die in diesem System landen. Da werden weiße Frauen, die gut aussehen, anders behandelt als schwarze Teenager.
Das heißt, die Kritik am System wird dann nochmal sehr viel deutlicher formuliert. Wenn dieses True-Crime-Genre, so wie es mit Serial in den ersten Staffeln etabliert wurde, wenn das so beliebt ist, warum entscheidet sich denn dann Serial dazu, von diesem Erfolgsrezept der ersten Staffel so ein bisschen abzurücken?
Also Serial hat das ja schon bei der zweiten Staffel gemacht und hat da eigentlich eine Langzeitrecherche als Serie erzählt. Und ich glaube, das liegt daran, dass Serial halt schon immer eine Experimentierplattform für die Macher waren. Also sie haben ja als Spin-off von This American Life angefangen und ich glaube, die Konstante dort in den letzten 20 Jahren war halt, dass sich die Sendung ständig verändert. Und das macht Serial auch, jetzt auch in der dritten Staffel. Und letztes Jahr hat ja Serial auch eine eigene Produktionsfirma gegründet, die hat S-Town produziert. Und das war ja auch wieder eine Form von True Crime. Deswegen glaube ich, die Macher hatten einfach Lust, mal die Grenzen wieder zu verschieben. Und sie haben gesehen, der Markt ist schon ziemlich gesättigt. Da gibt es jede Menge Podcasts, die genau das machen.
Früher oder später kommen die Trends aus dem Unterhaltungssektor von den USA auch im Rest der Welt an. Heißt das, dass nach der Welle der Serial-Kopien jetzt, ja, ich möchte es mal Anti-True-Crime sozusagen nennen, auch nach Deutschland kommt? Also diese Weiterentwicklung des Genres?
Also momentan sieht es eher nach dem Gegenteil aus. Also wir sehen in Deutschland immer noch, dass dieses Crime-Genre wahnsinnig gut funktioniert. Der RBB hat zum Beispiel einen Podcast gestartet, der Serienstoff heißt, und die erste Geschichte ist halt wieder ein sehr klassischer Mordfall, der nacherzählt wird. Oder auch die Zeit, die mittlerweile ja auch Podcasts macht, die hat jetzt einen Zeitverbrechen-Podcast passend zum Heft. Also man sieht, Crime ist immer noch im Kurs. Antenne Bayern hat auch mit einer Serial-Kopie im Prinzip sehr viele Menschen erreicht und hat da auch sehr viel Erfolg gehabt. Und deswegen, ich sehe momentan nicht, dass sich das in Deutschland wirklich verändert. Und eventuell ist True Crime bald auserzählt. In den USA, finde ich, deutet es sich schon an. Man sieht schon, dass irgendwie die Macher selber schon gar keine Lust mehr haben. Und ich persönlich bin ehrlich gesagt auch das so ein bisschen müde mittlerweile, weil auch die Abwechslung dann irgendwann nicht mehr gegeben ist. Man kann einen Mordfall, glaube ich, nur so und so oft so unterschiedlich erzählen und dann kennt man irgendwie alles.
Mhm. Insbesondere nach Serial wurde ja dieser Begriff Storytelling enorm gehypt, aber eigentlich boomen ja gerade auf dem deutschen Markt eher die Gesprächspodcasts, man könnte auch abfällig sagen, die Laber-Podcasts, also hinsetzen und drauf losreden. Müssen wir uns damit abfinden, dass Storytelling aus den USA kommt und Gespräche eben aus Deutschland?
Also ich hoffe nicht und ich denke auch nicht, dass es so kommen wird, weil ich denke, es liegt auch daran, dass in Deutschland der Markt für Podcasts einfach noch viel weniger entwickelt ist als in den USA. Und die Gesprächspodcasts, glaube ich, boomen in Deutschland so sehr, weil sie halt einmal einfach zu produzieren sind. Das können auch Leute, die vorher nicht so viel Audioerfahrung gesammelt haben. Und sie sind natürlich viel billiger als so eine aufwendige Produktion mit Musik, mit Komponisten, mit Regie. Wir müssen uns nicht darauf einstellen, dass wir nur Gesprächspodcasts in Deutschland bekommen, sondern vielmehr ist die Frage, wann ist der Punkt, wo diese Storytelling-Podcasts auch in Deutschland funktionieren? Ich denke, das funktioniert viel darüber, wer ist momentan Hörer in Deutschland? Das sind Leute, die Gesprächspodcasts in den letzten Jahren gewohnt sind. Und die haben natürlich irgendwo eine Erwartung. Die haben Gesprächspodcasts bisher gehört. Sie suchen nach neuen Gesprächspodcasts. Und diese Hörer, die wirklich total anspruchsvolle Serien haben wollen, ich glaube, die sind in Deutschland noch nicht im Markt, weil das Angebot eigentlich immer noch sehr, sehr klein ist.
Heißt das nicht, dass der deutsche Markt nicht vielleicht ganz anders funktioniert als der US-amerikanische? Also wollen die Hörerinnen und Hörer nicht sogar lieber diese Gesprächspodcasts?
Das Argument höre ich immer wieder, also auch wenn ich mit Podcastern spreche, dann höre ich immer wieder auch das Gerücht, dass sie sagen, diese Gesprächspodcasts funktionieren auch einfach besser. Die Downloadzahlen sind viel besser als bei den Serien, wo man sich so viel Mühe gegeben hat. Ich glaube aber nicht, dass das so eine Entweder-Oder-Situation ist, dass man in Deutschland nur Gesprächspodcasts hört und deswegen darf es Storytelling nicht geben, weil das ja auch eine Frage ist, wann hört man was? Ich höre beim Kochen andere Podcasts, als wenn ich abends im Bett liege und da glaube ich, die Storytelling-Podcasts werden auch in Deutschland irgendwann kommen und da werden auch in Deutschland noch mehr Produktionen entstehen, dann werden die Leute mehr danach fragen und deswegen glaube ich nicht, dass wir jetzt auf immer auf diese Gesprächspodcasts festgelegt sind, sondern das ist, glaube ich, ein Nebenher, was einfach gemeinsam wachsen kann.
Sandro Schröder hat sich für uns die ersten Folgen der neuen Serial-Podcast-Staffel angehört. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Wie viele Musiker können von sich behaupten, 900 Songs in petto zu haben? Nicht allzu viele, aber einen haben wir eben gerade gehört. Chad Crouch alias A.A. Altro aus Portland, Oregon. Der US-Musiker hat alle seine Tracks, alle diese 900 Tracks, nach Stimmung sortiert, schreibt er im Netz. Für sein aktuelles Album Fest hat er 7 instrumentale Stücke gebündelt. Die gibt es als Download bei der Musikplattform Bandcamp. Raymond Serrato analysiert für die Vereinten Nationen soziale Netzwerke. Er lebt seit 6 Jahren in Deutschland. Als vor einem Jahr in Myanmar die Rohingya verfolgt und vertrieben wurden, so fand er zum Beispiel heraus, wurde der Konflikt durch Anti-Rohingya-Gruppen bei Facebook ordentlich angeheizt und verstärkt. Als es vor 4 Wochen in Chemnitz zu den Ausschreitungen kam, nachdem ein Mann erstochen wurde, da hat Raymond Serrato sich genauer angesehen, welche Inhalte dazu von wem bei YouTube geteilt wurden und fand sich ganz schnell in einer rechten Filterblase wieder. YouTube, der große Radikalisierer, diese These steht ja seit einiger Zeit im Raum und bekam durch diese Untersuchungen neues Futter. Mein Kollege Philipp Banse hat für uns recherchiert, wie sehr das zutrifft mit YouTube als großem Radikalisierer.
Der Leipziger YouTube-Sender Nuovisio, 2 Tage nachdem Daniel H. in Chemnitz getötet worden war, 1 Tag nachdem Tausende, darunter viele Rechtsradikale, durch Chemnitz gezogen waren. Frank Stoner, ein Mann, der auch verschwörungstheoretische Vorträge über 9/11 hält, verbreitet Falschinformationen zum Tod von Daniel H.
Also es wird sich halt erzählt, dass dort am Anfang eigentlich 2 Frauen waren, die auf dem Weg zu ihrem Auto waren und die dann von mehreren Arabern, Nordafrikanern...
Schon nach kurzer Zeit haben sich 500.000 Menschen dieses Video auf YouTube angesehen. Üblicherweise locken die Videos von Nuovisio nur einige Tausend, manchmal 40.000 oder 50.000 Zuschauer an. Wie kann das sein? Fragte sich Raymond Serrato, ein in Berlin lebender Datenanalyst, und sah sich die Sache einmal näher an.
Ich wollte sehen, welche Videos Nutzer zu sehen bekommen, wenn sie bei YouTube Chemnitz als Suchbegriff eingeben.
Wenige Tage nach den Ausschreitungen fand Serrato auf YouTube zum Suchbegriff Chemnitz 530 Videos aus den letzten 10 Jahren. 200 dieser Videos waren innerhalb der letzten Woche hochgeladen worden.
Rechte und verschwörungstheoretische Videos sind die beliebsten Videos zum Thema Chemnitz auf YouTube und es zeigte sich, dass diese nach dem Todesfall von Daniel H. extrem schnell hochgeladen würden.
Serrato fand heraus, wer rechte und verschwörungstheoretische Videos zum Suchwort Chemnitz guckt, bekommt von YouTube weitere rechte verschwörungstheoretische Videos empfohlen mit Titeln wie Donald Trump, das trojanische Pferd der Rothschilds oder Alice Weidel, AfD, über Kopftuchmädchen. Die Erkenntnisse des Datenanalysten Raymond Serrato scheinen empirisch zu belegen, was die US-amerikanische Soziologin Zeynep Tüfekci bisher nur anekdotisch festgestellt hat. Auch Tüfekci hatte sich angesehen, welche Videos der YouTube-Algorithmus rechts neben den Videos vorschlägt, die sie sich gerade ansieht. Ihr Befund, YouTube sei, Zitat, eines der mächtigsten Radikalisierungsinstrumente des 21. Jahrhunderts, Zitat Ende.
Well, soon you get suggested the ISIS kind of
Dir wird schnell ISIS-artiger Kram vorgeschlagen, sagt Tüfekci in der Ezra Klein Show. Oder du willst etwas über eine Krankheit erfahren, die du hast, dann werden dir schnell Videos von Impfgegnern gezeigt.
You get suggested anti-vaccination videos. So this was very prevalent.
Als sie sich Reden von Donald Trump ansah, schlug YouTube ihr schnell Videos von Holocaust-Leugnern vor oder regelrechten Nazi-Kram, wie sie sagt.
And so yeah, here we are, you know, pushing.
Und jetzt sind wir hier und setzen Milliarden Menschen immer extremere Inhalte vor, nur weil sie alles einem Algorithmus überlassen, dem sie gesagt haben, halte die Leute auf der Webseite, damit wir ihnen Werbung anzeigen können. Denn das ist ein Geschäftsmodell. Führt das aber zu einer Radikalisierung der Massen, wie die Soziologin Zeynep Tüfekci aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen insinuiert?
Ich würde es nicht so radikal wie seine Perfection sehen,
sagt Jonas Kaiser, der gerade an der Harvard University untersucht hat, welche Folgen der YouTube-Algorithmus für die Gesellschaft hat.
YouTube kann in Einzelfällen zur Radikalisierung führen. Ich wäre äußerst vorsichtig, dies zu generalisieren, ganz einfach, weil wir dazu keine Daten haben.
Dennoch habe die Logik des YouTube-Algorithmus, Zuschauern immer mehr von dem vorzuschlagen, was sie mögen, einen bedenklichen Effekt.
Grundsätzlich sieht man, dass YouTubes Algorithmus sehr gut funktioniert, quasi bestimmte sogenannte Filterblasen zu kreieren. Das sind eben Blasen, die innerhalb eines bestimmten Spektrums kaum durchlässig sind und in denen bewegt man sich dann.
Heißt, wer Rockmusik mag, dem schlägt YouTube mehr Rockmusikvideos vor.
Bei Politik führt das leider dazu, dass man eben sagt, du magst Politik, du hast dir jetzt ein Video von ZDF angeschaut. Hier ist ein Video von der AfD oder hier ist ein Video von Russia Today. Und so kommt man quasi in diese rechte politische Blase. Und da ist es sehr schwer, wieder rauszukommen, da eben die rechten Akteure sehr viel prominenter auf YouTube sind als andere.
Bedenklich daran ist laut Kaiser, es kommt nicht darauf an, wie die Realität ist, sondern wie wir sie wahrnehmen, weil die Konsequenzen daraus sehr wohl real seien. Wenn Jugendliche also in einem Kosmos aus Verschwörungstheorien, Falschmeldungen und Angstvideos hängen, ist es egal, ob das alles stimmt oder nicht. Wenn Jugendliche es für die Realität halten, sind ihre Handlungen, die daraus folgen, auch real für alle. Eine YouTube-Sprecherin sagte der New York Times, YouTube mache, Zitat, den Menschen Videovorschläge, die sie zufrieden machen, Zitat Ende. Und gibt uns YouTube nicht einfach das, was wir wollen? Wir müssen uns ja keine rechtsradikalen Videos anschauen, wenn wir nicht wollen. Menschen handelten aber nicht immer rational, argumentiert die Soziologin Zeynep Tüfekci. Wir hätten eine Schwäche für neue, extremere Inhalte.
So what we're doing basically is saying, okay, fine, there's a human vulnerability.
Und was wir im Kern machen, sagt sie, sei zu sagen, okay, da gibt es diese menschliche Schwäche, dass wir Sachen suchen, die neu sind und aufregender. Und dann machen wir diesen Algorithmus, der das ausnutzt, bei Milliarden Menschen, um Geld zu machen. Ich denke, das sollten wir nicht zulassen.
I don't think we would let that be.
Der Algorithmus, der die sehr emotionale, aufpeitschende, vielleicht sogar aber auch falsche Nachricht stark verbreitet, der führt zu Erträgen.
Uwe Konrad, Direktor der Landesmedienanstalt des Saarlands.
Das ist erstmal per se in einer Marktwirtschaft nicht verboten. Das ist aber mit Blick auf das Thema, wie wirkt es auf die Meinungsvielfalt, gegebenenfalls ein Problem.
Längst ist die Diskussion darüber entbrannt, wie die großen Plattformen dazu gebracht werden können, ein ausgewogeneres Bild der Wirklichkeit zu liefern. Die Plattformen übernehmen mehr und mehr Selbstverantwortung, sperren Hetzer. Die YouTube-Sprecherin sagte der New York Times auch, die Firma plane, mit Nachrichtenorganisationen zu arbeiten, um auf YouTube, Zitat, ein besseres Nachrichtenerlebnis zu erzeugen. Und wer heute, Wochen später, bei YouTube nach Chemnitz sucht, findet fast ausschließlich Videos etablierter Massenmedien. Das liege an der Zeit, sagt der Harvard-Forscher Kaiser. Direkt nach den Ausschreitungen seien schnell vor allem rechte Videos hochgeladen worden und daher sehr sichtbar gewesen.
Mit der Zeit natürlich haben klassische Massenmedien auch Videos hochgeladen und da eben sehr viele Menschen daran interessiert waren in Deutschland und darüber hinweg und die aber gleichermaßen nicht an rechten und verschwörungstheoretischen Inhalten interessiert sind, haben die natürlich dann eben immer mehr auch die klassischen Medienartikel geklickt, was sozusagen dann auch diese hohen Klickzahlen irgendwie erklärt, aber gleichermaßen auch deren Prominenz in der Suchergebnisliste.
Aber auch neben dem Video der Tagesschau empfiehlt YouTube ein Video der AfD. Die Blase ist also oft nur zwei Klicks entfernt.
YouTube, der große Radikalisierer. Philipp Banser hat sich das für Breitband genauer angesehen und erzählen lassen. Protest in musikalischer Form gibt es jetzt bei uns hier, und zwar von Robin Gray. In seiner Heimatstadt Sheffield ist Gray als Folksänger und Gentrifizierungsgegner aktiv. Er lässt seine kritische Haltung auch immer wieder in seine Musik einfließen. Zuletzt auf seinem Album From the Ground Up, daraus der Song Underneath the Skin.
People must be hurt. I button up my coat and then I step out in the was, so shall be, comes in many places I've not seen. When the telegraph opines, you know that this is not a dream.
Robin Gray, Underneath the Skin. Eine Konferenz für alle Menschen, die die digitale Zukunft mitgestalten wollen und sich über aktuelle und zukünftige Debatten informieren wollen. So ist sie angekündigt gewesen, die Das ist Netzpolitik-Konferenz, die gestern in Berlin stattfand. Zum fünften Mal wurde gefragt, wie es weitergeht mit dem Internet und was passieren muss, damit unsere Grundrechte auch online besser geschützt werden. Veranstaltet wird diese Konferenz, der Name sagt es, von netzpolitik.org, der Webseite, die sich Nachrichten rund um die Freiheit in der digitalen Welt widmet. Und für uns gestern dabei war Azadeh Peshman. Hallo, guten Tag.
Hallo.
Hans-Georg Maaßen hat als Leiter des Verfassungsschutzes gegen netzpolitik.org bzw. gegen deren Journalisten Markus Beckedahl und André Meister 2015 Strafanzeige wegen Landesverrats erschüttert. Nun erschüttert Maaßens Strafbeförderung die Koalition. War sein neues Amt auch Thema auf dieser Konferenz gestern?
Die Causa Maaßen hat auch auf der Konferenz eine Rolle gespielt. Gleich zu Beginn bei der Eröffnung ist Markus Beckedahl, Gründer und bis heute Zugpferd von netzpolitik.org, darauf eingegangen.
Es gibt auch gute Nachrichten oder schlechte Nachrichten, je nach Perspektive. Hans-Georg Maaßen wird wahrscheinlich nicht mehr zukünftig Verfassungsschutzpräsident sein. Dafür wird er wahrscheinlich, möglicherweise, man weiß das alles nicht, wegen Bayernwahl und so weiter, demnächst Staatssekretär für Sicherheit werden. Er bekommt mehr Geld, er bekommt mehr Macht und kann eigentlich noch mehr den Überwachungsstaat an dieser Stelle im Innenministerium ausbauen, als er es als Verfassungsschutzpräsident vorangetrieben hat. Wir hoffen, dass wir nicht nochmal Landesverratsermittlungen durch ihn bekommen, wie vor 3 Jahren passiert. Andererseits war das auch eine sehr gute staatliche Image-Kampagne, für die wir im Nachhinein relativ dankbar sind, auch wenn wir auf den ganzen Stress hätten verzichten können und wollen.
Tatsächlich hat diese Landesverratsermittlung 2015 netzpolitik.org ja wirklich nochmal zu einem ordentlichen Bekanntheitsschub verholfen. Bemerkenswert fand ich, dass das Thema Netzpolitik inzwischen wirklich ein breites Publikum anspricht, zumindest bei dieser Konferenz. Bei einer kurzen Abfrage im Saal der Volksbühne wurde deutlich, dass zumindest bei diesem ersten Vortrag sehr viele, ich würde sagen die Mehrheit der Zuhörer, zum allerersten Mal dabei waren.
Das überrascht tatsächlich ein wenig, weil auf der Bühne doch wieder die üblichen Verdächtigen waren.
Wenn man sich die Liste der Referenten anschaut, der Facebook-Kläger Max Schrems zum Beispiel oder die Urheberrechts- und Europapolitikerin Julia Reda, dann sind das Themen und Referenten, die bei einer netzpolitik.org-Veranstaltung natürlich erwartbar sind. Also Datenschutz, Überwachung, Urheberrechte, das sind die Themen, wo auch netzpolitik.org stark ist und gut vernetzt ist. Aber diese Themen sind natürlich auch unverändert wichtig und relevant. Dass mal wieder die üblichen Verdächtigen vortragen, das scheint auch den Organisatoren selbst aufgefallen zu sein, schon im Vorhinein. Im Sommer wiesen sie nochmal auf ihren Call for Papers hin und schrieben, die Einreichungen seien etwas homogen, sie würden sich über mehr Diversität freuen. Richtig viel gebracht hat das offenkundig nicht.
Das sind natürlich nach wie vor wichtige Themen, aber klingt das Ganze auch so ein bisschen langweilig?
Das würde ich nicht sagen. Es gab ein Panel zum Film The Cleaners über die Menschen, die Facebook-Kommentare moderieren. Und der Regisseur Hans Block hat dort ziemlich viel über die Hintergründe des Films berichtet. Also unter anderem, dass es so schwierig war, für diesen Film eine Finanzierung zu bekommen. Das hat mich dann doch überrascht. Hintergründe erfuhr man auch beim Thema Überwachung. Da hat Jens Kubizil, Vorstand des Anonymisierungsvereins Zwiebelfreunde, von der Hausdurchsuchung berichtet, die Anfang Juli bei ihm stattgefunden hatte. Wir erinnern uns, die Polizei hat ein Video gefunden, das gegen den Bundesparteitag der AfD mobilisiert. Und als Kontakt war eine Mailadresse des Anbieters RiseUp angegeben. Der Verein von Jens Kubizil sammelt Spenden für RiseUp und deshalb landeten die Ermittler bei ihm zu Hause. Ich habe ihn dann gefragt, ob er sich im Nachhinein der Polizei gegenüber anders verhalten würde, da er auch als Zeuge ausgesagt hat und versucht hat, ihnen zu erklären, warum er sich zum Beispiel für Anonymisierungsdienste engagiert hat.
Also im Umgang mit der Polizei würde ich eigentlich alles so machen wie bisher. Also da hat sich, denke ich, bei mir nichts geändert. Es ist einfach so, dass ich viel vorsichtiger vorgehen würde, also was so meine private IT betrifft, was auch so Absicherungsmaßnahmen betrifft. Also auch das hat bei mir nochmal für so einen Schub gesorgt, dass ich mir nochmal viel mehr Gedanken um die Sicherheit meiner Systeme mache und auch Verfügbarkeit. Das heißt, wo speichere ich welche Daten und lasse die vielleicht nicht alle nur zu Hause liegen.
Jens Kubiziel von Zwiebelfreunde. Gab es denn auf dieser Konferenz auch neue Ansätze, also Themen, die man sonst vielleicht dort bisher nicht vorgefunden hat?
Eigentlich war ein Autorenpanel geplant mit dem Titel Found in Translation, wie Nischenthemen zu Kassenschlagern werden, mit Zoe Beck, Tom Hillenbrand und Sophie Passmann, die eigentlich darüber diskutieren sollten, wie man politische Themen in Krimis wie bei Zoe Beck und Tom Hillenbrand beziehungsweise Insta-Stories wie im Fall von Sophie Passmann verpackt. Stattdessen wurde spontan das Thema geändert und über rassistische Stimmung in Deutschland und was man dagegen tun kann diskutiert.
Hatten Sie denn dazu etwas Substanzielles oder Überraschendes zu sagen?
Meiner Meinung nach nicht unbedingt. Also neue Argumente und Vorschläge wurden da jetzt nicht ausgetauscht. Aus meiner Sicht ging das Ganze sogar ziemlich schief, denn dort wurde einerseits gegen Rassismus angeredet, andererseits verwendete Sophie Passmann dann ganz selbstverständlich und unwidersprochen das Wort Kanake. Das hat für mich das Panel ad absurdum geführt.
Kann ich verstehen. Die Frage, wie man über Literatur einen Beitrag zur netzpolitischen Debatte liefert, blieb unbeantwortet?
In diesem Panel ja, wobei Tom Hillenbrand in seinem Talk ganz gut erklärt hat, welchen Beitrag Science Fiction zur netzpolitischen Debatte beitragen kann. Ich habe später Zoe Beck danach gefragt, warum sich der Kriminalroman besonders gut eignet, um politische Themen unterzubringen.
Natürlich überlässt man es dann auch der Leserschaft. Beschäftige ich mich jetzt mit dem Thema oder beschäftige ich mich einfach nur mit der Geschichte und das Thema läuft so im Hintergrund mit? Das können sich ja dann die Menschen, die das lesen, aussuchen. Aber ich fand das total logisch, als die schottische Autorin Denise Miner zu mir gesagt hat, sie hatte ein bestimmtes Thema für ihre Doktorarbeit. Sie hat Jura studiert, wollte ihre Doktorarbeit machen und hat sich dann gedacht, dieses Thema, es ging im weitesten Sinne um Gewalt gegen Frauen, dieses Thema ist so spannend, das müssten viel, viel mehr Menschen eigentlich lesen und viel mehr Menschen müssen darüber informiert werden und niemand wird meine Doktorarbeit lesen. Also schreibe ich einen Kriminalroman.
Zoe Beck hat das ganz ähnlich gemacht. In ihrem letzten Roman Die Lieferantin geht es um Drogenkrieg, in dem unter anderem Drohnen eine Rolle spielen. Mehr über diesen Aspekt des Fiktionalen und der Popularisierung von Netzpolitik hätte ich spannend gefunden, weil die Frage, wie Netzpolitik und kritische digitale Kompetenz jenseits von Panik und Naivität an eine breite Bevölkerung vermittelt werden, ja ein Thema sind, das uns weiterhin beschäftigen wird.
Azadeh Peshman war das für Breitband. Sie war auf der Das ist Netzpolitik-Konferenz in Berlin. Vielen Dank. Soap heißt dieses Stück. Background Music vom schwedischen Musiker Delete the Cube. Background Music, das hört sich natürlich sehr negativ an, aber Delete the Cube behauptet das selbst über seine Instrumentalstücke.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und die kommen heute von Jochen Dreyer. Hallo Jochen.
Hallo.
Gerade eben haben wir über die gestrige Netzpolitik-Konferenz gesprochen und wir machen mit netzpolitik.org weiter. Dort wurde nämlich in dieser Woche ein internes Papier des Bundeskriminalamts veröffentlicht. Und dieses Papier zeigt, der umstrittene Staatstrojaner soll gar nicht vornehmlich zur Terrorabwehr genutzt werden, wie uns das immer erzählt wurde, sondern im Mittelpunkt stehen vielmehr Verfahren gegen Drogendelikte, gegen Raub und Betrug. Was für ein Papier ist das genau und wie wird es interpretiert?
Ja, also erstmal fühlen sich die Kritiker des Staatstrojaners in ihren Mahnungen vor drohender Massenüberwachung durch das Papier natürlich bestätigt. Aber erstmal ein bisschen Kontext. Die Polizeibehörden, denen war nicht genug, dass die Trojaner vor der Gesetzesänderung 2017 nur zur Terrorabwehr nutzen durften. Sie wollten ihn auch für normale Polizeiarbeit einsetzen. Um diese Forderung politisch zu unterstützen, stellten die Strafverfolgungsbehörden von Bund und Ländern ein Papier zusammen, in dem sie Fälle sammelten, bei denen durch den Einsatz von Verschlüsselungstechniken ein Ermittlungsdefizit entstanden sei. Und diese Statistik hat Netzpolitik.org durch das Informationsfreiheitsgesetz jetzt erhalten und veröffentlicht. Und da steht drin eben, dass 53% dieser Fälle, bei denen der Staatstrojaner helfen sollte, die bezogen sich auf Drogendelikte, weitere 23% auf die Bereiche Eigentums- und Vermögensdelikte, Betrug, Raub, Erpressung, auch Computerbetrug. Und zur Erinnerung, als der Staatstrojaner vor einem Jahr gesetzlich verankert wurde, da hieß es, er solle nur bei wirklich schwersten Straftaten zum Einsatz kommen, etwa bei Bildung einer kriminellen Vereinigung, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, Mord und Totschlag oder schwerer Raub mit Todesfolge. Und gegen den Staatstrojaner laufen bereits mehrere Verfassungsbeschwerden, darunter eine von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, GFF. Jonas Karl, Anwalt für Medienrecht in Leipzig, sagt, dass die Statistik in der politischen Debatte durchaus als eine Art Zweckverfehlung gesehen werden kann. In der juristischen Debatte allerdings muss dies nicht unbedingt helfen.
Wenn das Bundesverfassungsgericht im Hinblick auf einzelne Straftatbestände den Einsatz eines Staatstrojaners für verhältnismäßig und geeignet ansieht, dann kommt es eigentlich auch gar nicht so sehr darauf an, wie oft die Strafverfolgungsbehörden tatsächlich Gebrauch davon machen und ob das dann für diese einzelnen Straftatbestände häufig oder weniger häufig eingesetzt wird, weil die Frage der Verhältnismäßigkeit wird abstrakt entschieden und wenn die Verhältnismäßigkeit einmal bejaht wurde, dann ist auch tatsächlich jeder Einzelfall zulässig.
Sagt der Medienrechtsanwalt Jonas Karl. Der Linux-Gründer Linus Torvalds, der hat sich für eine unbestimmte Zeit von der Weiterentwicklung von Linux zurückgezogen. Hintergrund soll sein, dass er immer wieder ausfällig gegenüber anderen Entwicklern und Unternehmen wurde. Ist das eine unausweichliche Notbremse gewesen, Jochen?
Ja, sagen wir so, seine Entschuldigung für vergangenes Fehlverhalten und die öffentliche Ankündigung, sich erstmal zurückzuziehen, die wurde von den meisten sehr positiv aufgefasst. Torvalds gibt zu, dass er für ein toxisches Klima unter den Entwicklern, also dass er dafür verantwortlich war, dass er jahrelang Emotionen nicht richtig einschätzen konnte und Gefühle verletzt hat. Er beschreibt dies selbst als unprofessionell. Allerdings, Torvalds räumte nach massiver Kritik schon 2014 in einem Interview ein, er wisse, dass er mit seinem Umgang Leute abschrecke, bedauerte das auch irgendwie, aber rechtfertigte sich auch dafür. Geändert hat sich danach offenkundig nicht besonders viel. Mal sehen, ob es diesmal anders wird. Die Linux-Kernel-Community, also die am Kern des Betriebssystems arbeiten, scheint es nun allerdings ernster zu nehmen. Sie gibt sich einen neuen Code of Conduct, also Verhaltensregeln für Umgang innerhalb der Community.
Anderes Thema, in den USA, da kündigte der US-Konzern John Hancock an, seine klassischen Lebensversicherungen zu streichen. Neukunden, die müssen nun Daten über ihre Fitness und ihre Ernährung teilen. Heißt das also, willkommen in der Gesundheitsdiktatur? Macht das jetzt Schule?
Ja, das müssen wir sehen, aber gelockt werden Kunden mit fast kostenlosen Fitness-Trackern und Apple-Uhren zur Selbstvermessung. Wer besonders gesund lebt, kriegt dann sogar auch noch Amazon-Rabatte. Dafür müssen Daten aber gesammelt werden und das passiert über Vitality, ein Programm, das in Südafrika entwickelt wurde und auch von anderen Versicherern, etwa der deutschen Generali, eingesetzt wird. Und da gibt es natürlich eine Menge Kritik. Ungenauigkeiten in den Daten, absichtliches Zocken, kontinuierliche und intime Überwachung 24/7 und Datenlecks, die definitiv schlimmer sein werden. So fasst die prominente künstliche Intelligenzforscherin Kate Crawford bei Twitter die Risiken des Projekts zusammen.
Hast du eigentlich einen Fitness-Tracker?
Nein.
Mhm. Aber ich hatte einen, aber ich habe ihn nicht mehr. Vielleicht eine kluge Entscheidung.
Ja, ich wollte dich gerade fragen. Ich meine, du bist ja Sportler. Wäre das nicht? Wäre weniger bezahlen dafür?
Ja. Ich habe den ehrlich gesagt abgeschafft, als es dieses Datenleck gab und man anhand der Fitness-Tracker diese geheimen Militärstandorte in aller Welt von den USA sehen konnte. Und da war mir das mal wieder so bewusst, dass das vielleicht doch nicht so eine gute Idee ist, so überwacht zu werden die ganze Zeit.
Ja, ich hab einfach keinen, weil ich dann feststelle, dass ich eben nicht an geheimen Militärstandorten bin, sondern nicht so viel Sport mache, wie ich sollte.
Stimmt, du bist ja gar kein geheimer Militär. Medien und Meinungen waren das von Jochen Dreyer. Vielen Dank.
Gerne.
Ja, und nochmal Musik, und zwar von der Schweizer Online-Plattform für freie Musik Starfrosch. Jede Woche werden die beliebtesten Songs aus der Welt der freien Musik dort durchforstet und ausgewählt und aufgelistet. Und so auch dieser Song hier, Future Trap with Sub von Starfrosch.
I'm back strong. Watch me turn up, roll up, yeah, you know I burn up, burn up. I'm back at him, I'm back strong. Watch me turn up, roll up, yeah, you know I burn up, burn up. I'm back at him, I'm back strong. Watch me turn up, roll up, yeah, you know I burn up, burn up. I'm back at him, I'm back strong. Watch me turn up, roll up, yeah, you know I burn up, burn up.
trappige Beats und deshalb heißt er auch Future Trap with Sub von Starfrosh. Wer hätte es gedacht, es gibt tatsächlich eine Organisation, die sich ganz offiziell um die Zulassung neuer Emojis kümmert, das Unicode Consortium. Das ist natürlich auch für andere Dinge zuständig, nämlich dafür, dass in der Computerwelt alles richtig klappt mit den Buchstaben und den Zeichen und den Tastaturen, aber eben auch für Emojis. Als wir uns ein bisschen schlau gemacht haben über dieses Unicode Consortium, ist uns noch etwas anderes Interessantes aufgefallen, nämlich wer da so Mitglied ist. Adobe, Apple, Facebook, Google, die chinesische Tech-Firma Huawei, IBM, Microsoft, Netflix, Oracle, SAP, die E-Commerce-Software-Firma Shopify und, jetzt kommt's, das Königreich Oman. All diese riesigen Tech-Konzerne und ein doch relativ überschaubares arabisches Königreich entscheiden also über die Schriftstandards der digitalen Welt. Was genau der Oman da verloren hat, mein Kollege Mike Herbstreut hat das recherchiert.
Die meisten Leute verstehen es nicht. Sie machen sich sogar darüber lustig. Warum sollte so ein kleines, albernes, rückwärtsgewandtes Land wie der Oman Teil dieser fortschrittlichen Industriegemeinschaft sein? Aber genau das ist das Problem.
Das ist der Niederländer Thomas Milo. Will man mehr über die Rolle des Oman im Unicode-Konsortium erfahren, dann spricht man am besten mit ihm. Milo ist Linguist, ein Pionier in Sachen Computertopographie und der Hauptrepräsentant des Oman im Unicode-Konsortium. Und das kam so. Die omanische Regierung kam auf ihn zu, weil sie von seiner Arbeit und der seiner Firma Decotype beeindruckt war.
Wir haben Computermodelle des arabischen Schriftsystems entworfen, um in Algorithmen auszudrücken, wie sich arabische Schrift darstellt. Kunsthistoriker beschreiben diese Schrift oft als ästhetisch, kunstvoll, fließend und intuitiv. Aber so funktionieren Maschinen leider einfach nicht.
Milo und sein Team haben es geschafft, arabische Texte so zu kodieren und in Einheiten herunterzubrechen, dass sie auf unterschiedlichen Betriebssystemen digital fehlerfrei angezeigt werden und sogar durchsuchbar sind. Bei einer so kalligraphischen Schriftart, bei der manche Buchstaben 15 verschiedene Darstellungsformen haben, eine ziemliche Leistung. Daraufhin bekam seine Firma vom Oman den Auftrag, das Gleiche mit dem Koran fürs Internet zu tun.
I'm not religious, let alone a Muslim.
Ich bin nicht religiös und auch kein Muslim, aber die grafische Tradition der islamischen Welt ist atemberaubend. Und es ist eine intellektuelle, künstlerische und wissenschaftliche Herausforderung, diese Tradition so festzuhalten, dass sie auf digitalen Plattformen weitergeführt werden kann.
Bei einem Treffen mit den Vertretern des Königreichs Oman fiel Milo dann etwas auf. Die Omanis beklagten sich extrem darüber, wie ihre Kultur und Schrift im Digitalen behandelt wurden.
Ich habe ihnen gesagt, natürlich auf sehr diplomatische Art und Weise, dass sie Idioten sind, weil sie wichtige Entscheidungen über eine 1,5 Jahrtausende alte Kultur in die Hände einer kleinen Gruppe von Entwicklern geben, die keine Araber sind, keine Muslime, nicht aus dem Mittleren Osten kommen, kein Arabisch sprechen und kein Arabisch schreiben. Selbst wenn diese Entwickler sehr engagiert sind und sich versuchen, in die Themen einzuarbeiten, können sie sie nie ganz begreifen. Deshalb habe ich gesagt, dass sie diesen bedeutenden Übergang der menschlichen Zivilisation vom Analogen zum Digitalen nicht anderen überlassen und sich dann beklagen sollen, sondern sich selbst daran beteiligen sollen.
Dieser Appell hat gewirkt. Kurze Zeit später bekam Milo einen Anruf. Das Königreich Oman wolle vollwertiges Mitglied des Unicode-Konsortiums werden, was nebenbei erwähnt $18.000 im Jahr kostet. Und Milo, der schon seit den 90er Jahren Ehrenmitglied im Konsortium ist, solle es dort vertreten. Was ihm eigentlich gar nicht so recht war, es wäre ihm lieber gewesen, jemand aus dem Oman würde das Land dort vertreten. Aber noch fehlt es dort an Experten an der Schnittstelle zwischen Linguistik und Computertopographie. Bis die ausgebildet sind, macht Milo den Job und sieht sich immer wieder mit der Frage konfrontiert, warum denn bitteschön der Oman in diesem Konsortium ist. Diese Frage stellt sich für ihn aber gar nicht so richtig. Er fragt sich vielmehr, warum wollen nicht mehr Organisationen, Interessengruppen, Wissenschaftler oder Regierungen Teil dieses Konsortiums sein?
You read from the past and you write for the future.
Wir lesen von der Vergangenheit und wir schreiben für die Zukunft. Und das erlaubt unseren Gemeinschaften, sich Wissen und Erfahrung anzueignen. Früher hat man auf Tontafeln geschrieben, auf Pergament, auf Papier. Aber jetzt werden all diese traditionellen Medien in digitale Medien verwandelt. Unsere gesamte Zivilisation, die Kulturen der ganzen Welt, werden auf Computerplattformen übertragen. Und alles, was nicht verständlich oder sichtbar ist für eine kleine Gruppe kompetenter und engagierter Computerspezialisten an der US-Westküste, wird verloren gehen.
Spricht man mit ihm, dann merkt man, wie wichtig Milo die Arbeit in diesem Konsortium ist und wie wichtig er sie für unsere Zukunft hält. Ohne das Engagement des Oman in dieser Organisation wäre es wohl nie dazu gekommen, dass all die verschiedenen kalligraphischen Schriftzeichen des Koran ihr eigenes Unicode-Zeichen bekommen hätten. Was die Darstellung des Koran im Web und den interaktiven Umgang damit sehr schwierig gemacht hätte. Dass das Unicode-Konsortium auch für die Zulassung neuer Emojis zuständig ist, ist für Milo deshalb auch ein bisschen zweitrangig.
The Emojis are of course a totally legitimate way of using.
Emojis sind eine komplett legitime Art, das Internet für Datenaustausch zu benutzen. Aber die Fähigkeiten, die man braucht, um Emojis richtig hinzubekommen, sind komplett anders als die Fähigkeiten, die man braucht, um die Darstellung von traditionellen koreanischen Hieroglyphen richtig hinzubekommen. Das sind zwei verschiedene Welten und man sollte einfach ein eigenes Emoji-Konsortium gründen. Ich saß in einer Sitzung und wir haben die Hautfarbe von Emojis diskutiert. Sind sie zu pink? Sind sie zu schwarz? Das war meiner Meinung nach ein bisschen Zeitverschwendung. Ich war dort, um über die korrekte Darstellung der arabischen Kultur zu sprechen.
Whereas I was there to talk about the correct representation of Arabic as a civilization.
Mike Herbstreut über das Unicode-Konsortium und die Mysterien der Emoji-Welt. Mein Lieblings-Emoji übrigens nach wie vor das mit den Lachtränen. Face with Tears of Joy, nicht zu verwechseln mit Cat with Tears of Joy. Und das war's dann auch schon fast mit Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur. Alle Gespräche, Beiträge und Infos zur Musik finden sich auf unserer Webseite zur Sendung unter deutschlandfunkkultur.de. Hier im Programm kommen gleich die Nachrichten, dann geht es weiter mit unserem Theatermagazin Rang 1. Ein Thema dort sind die Romane von Walter Kempowski, die jetzt als Schauspiel ins Theater kommen. Mein Name ist Martin Böttcher, vielen Dank fürs Zuhören und zum Schluss noch ein Song von Aaron Powell alias Fog Lake, California.